Tag zusammen zu einer neuen Ausgabe von Klima und Code, dem Campus Talk. Das heutige Thema soll eine Einführung in die Quantenphysik sein. Warum Quantenphysik in einem Podcast, der sich ja mit Klima- und energietechnischen Themen und entsprechend wirtschaftlichen Themen zusammen mit Christian Kamlott beschäftigt? Ich hatte tatsächlich letztens ein Gespräch mit einem Freund von mir und wir sind so ein bisschen auf die Welt der Quantenphysik gekommen, also der Welt der kleinsten Teilchen, aus dem das Universum ja aufgebaut ist, aus dem wir aufgebaut sind. Und da ist mir die Idee gekommen, dass man mal so ein paar Aspekte aus dieser uns völlig fremden Welt, wenn man mal so unseren Alltag betrachtet, unsere Welt, in der wir agieren als Menschen, diese Welt der kleinsten Teilchen, der Atome, der Atomkerne, der Elektronen, die ist so völlig anders als das, was wir erleben, erfahren. Und da habe ich gedacht, ich bin ja nun mal theoretischer Physiker, da kann man ja vielleicht mal einen Einblick geben, um ja so ein bisschen eine Idee zu entwickeln, wie unterschiedlich die Welt ist, der kleinsten Teilchen, wie die sich so verhalten, aber wie das große Ganze dann doch wieder so ist, was wir jeden Tag erleben mit den physikalischen Gesetzen, die für uns gelten, die wir erleben, die dann eine Zusammenfassung des Kleinsten ist. Wir haben ja schon mal vor ein paar Folgen über die Atome und Atomkerne gesprochen, also über die Kernfusion gesprochen haben oder Kernfusionsreaktoren, um so ein Gefühl zu bekommen, also was gibt es an Kräften. Und auch also die Dimension von einem Atom, ne, mit dem Beispiel, man legt den Atomkern, jetzt beim Wasserstoffatom, das Proton, das positiv geladene Teilchen, in die Mitte des Anstoßkreises, auf den Punkt des Anstoßkreises auf dem Fußballfeld oder Fußballstadion, also Größe Reiskorn. Und das Elektron, das negativ geladene Teilchen, das flitzt dann ungefähr ja auf der äußersten Zuschauertribünenreihe umher. Also auch da diese Dimension, das ist völlig irrwitzig, wenn man da mal diese atomaren Dimensionen auf unsere alltäglichen Dimensionen überträgt. Ich will drei Beispiele bringen, damit man mal so einen ersten Einblick bekommt. Wenn man jetzt nicht Physik studiert hat, ist das ja eine Sache, mit der man kaum zu tun hat. Vielleicht spricht der Lehrer, die Lehrerin das in einem Physik-Leistungskurs an. Ich glaube, im Grundkurs werden solche Themen nicht besprochen. Da ist die Quantenphysik ja ein Schritt zu weit, weil auch dann die Mathematik dazu fehlt, die man braucht, um es tatsächlich zu verstehen. Wobei die Frage immer ist, was versteht man wirklich oder was begreift man bei der Quantenphysik? Man kann sie experimentell sehr, sehr exakt nachweisen und überprüfen. Man kann es sehr genau berechnen, was passiert. Aber ich glaube, so ein richtiges Begreifen, was da passiert, weil das so fernab unseres gesunden Menschenverstands ist, ist tatsächlich gar nicht so einfach. Also drei Beispiele. Und zwar möchte ich einmal mal beleuchten die Anzahl an Teilchen, die jetzt typischerweise, mit denen wir so zu tun haben, zum Beispiel gleich ein Mol, hat man schon mal gehört im Chemieunterricht, also so eine Teilchenmenge, ein Gefühl dafür bekommen, wie viele Teilchen sind eigentlich jetzt in so einem Wasserglas oder sowas. Dann werden wir uns mit dem Doppelspaltexperiment beschäftigen, also einem der Standardexperimente der Quantenphysik, um festzustellen, dass Teilchen auch Eigenschaften haben von Wellen, also Schallwellen, Wasserwellen. Auch das ein ganz interessanter Aspekt, der auftritt, wenn man sich mit diesen kleinsten Teilchen beschäftigt. Naja, und dann an sich auch, wie verhalten sich diese Elektronen, wenn man die mal stark vereinfacht, sich anguckt, was passiert dann am Ende. Gucken wir uns mal dann den Alpha-Zerfall, also einen radioaktiven Zerfall. Auch das ist dann ein quantenmechanischer Effekt. Immer so drei Aspekte, ja, so bisschen beliebig, aber ich denke, als Beispiel für eine Einführung ganz gut geeignet. Also fangen wir an mit der Anzahl an Teilchen, also unsere Welt und die Welt der Quanten, also diese Quantisierung. Wo kommt der Begriff her? Anfang des 20. Jahrhunderts, als die Quantenphysik entwickelt worden ist. Heisenberg ist da sicherlich zu nennen als großer deutscher Physiker, Max Planck. Das war so Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, der große Sprung in der Physik. Und wenn man sich jetzt überlegt, also machen wir das Beispiel, damit es auch von den Zahlen her ganz gut passt, wenn man so ein Schnapsglas mit Wasser füllt, meinetwegen mit Doppelkorn oder anderer Spirituose, das ist egal, ist eh das meiste ein Wassermolekül. Aber wir haben ein Schnapsglas. Da sind knapp 20, sagen wir mal 18 Milliliter drin, das heißt also ungefähr 18 Gramm Flüssigkeit. Das entspricht einem Mol Wasser. So ein Mol ist definiert als, das ist eine Teilchenmenge. Und man kennt es von diesen chemischen Gleichungen, also dass man diese chemischen Reaktionsgleichungen, ich nehme Sauerstoff und ich nehme Kohlenstoff und kann daraus dann Kohlendioxid über einen Verbrennungsprozess machen. Da redet man immer von Stoffmengen und das ist dann immer das Mol. Also wir haben ein Schnapsglas, da ist Wasser drin und das entspricht einem Molteilchen. Wie ist das jetzt definiert? Ein Molteilchen sind, jetzt kommen wir noch ein bisschen mit Zahlen herumjonglieren, aber das kriegen wir hin. Also in einem Mol oder in jetzt unserem Schnapsglas sind 6,022 mal 10 hoch 23 Teilchen. Also rund 6 mal 10 hoch 23 heißt also eine 6 und dann kommen 23 Nullen. So viele Wassermoleküle sind in dem Schnapsglas. Große Zahl, aber greifen kann man die nicht. 10 hoch 23, keine Chance. Deswegen mal so ein kleines Gedankenexperiment, das mache ich gerne auch mit den Studierenden in den Vorlesungen, damit man mal so ein Gefühl, kein Verständnis, aber ein Gefühl dafür bekommt, was heißt das? Dann ist das eigentlich eine ganz schöne Rechenaufgabe, die man in dem Zusammenhang machen kann. Nehmen wir mal an, wir sind ein gottgleiches Wesen. Wir schaffen das Universum, das ist jetzt 13,8 Milliarden Jahre her. Wir schaffen also das Universum mit Fingerschnips, ne? Also wie man das so macht als göttliches Wesen. So, dann sind wir fertig. Das Universum entwickelt sich jetzt. Also ein bisschen polemisch, aber das Beispiel ist, glaube ich, ganz plakativ. So, und dann haben wir Langeweile, haben jetzt also unser Schnapspindchen, sagen, alles klar, wunderbar, Universum ist geschaffen, trink mal lecker Schnaps. Jetzt sagen wir uns, boah, wir haben die Langeweile. Ich fange an, wir sind ja gottgleiches Wesen. Wir zählen jetzt die Wasser- oder die Schnapsmoleküle, das war ne, Wasser, Alkohol, bisschen Geschmacksstoffe, aber wir fangen an, diese Teilchen in unserem kleinen Schnapsbindchen zu zählen. Weil wir ein gottgleiches Wesen sind, sind wir in der Lage, 10, sind wir in der Lage, 1000 Teilchen pro Sekunde zu zählen. Und das machen wir jetzt auch als göttliches Wesen. Also wir fangen jetzt an und zählen jede Sekunde 1000 Teilchen in unserem Schnapsglas. Jetzt können wir mal ausrechnen, wie viele Teilchen haben wir oder wie lange brauchen wir denn eigentlich, um unser Schnapsglas jetzt zu zählen oder alle Teilchen in dem Schnapsglas. Das heißt, wir gucken, 13,8 Milliarden Jahre, das rechnen wir jetzt um in Sekunden. Also jetzt alle Interessierten kurz mal die Folge pausieren, Taschenrechner raus. Wenn wir jetzt also in der Lage sind, als göttliches Wesen diese 13,8 Milliarden Jahre zu zählen, das sind 4,4 mal 10 hoch 17 Sekunden. Kunden. Auch hier wird sich große Zahl, nehmen wir jetzt erstmal so hin. Also, wir haben jetzt 4,4 mal 10 hoch 17 Sekunden Zeit vom Anbeginn unseres von uns geschaffenen Universums bis heute sind es 4,4 mal 10 hoch 17 Sekunden. Wir können 1000 Teilchen zählen, sind also 4,4 mal 10 hoch 20. Ja, wieder ein bisschen Zahlen jonglieren, hatte ich ja gesagt. So, das heißt, wir haben es jetzt geschafft, 4,4 mal 10 hoch 20 Teilchen in unserem Schnapsglas zu zählen. Jede Sekunde 1000, 1, 2, 3, 4, 5000, nächste Sekunde und so weiter. In unserem Schnapsglas sind aber 6 mal 10 hoch 23 Teilchen. Das heißt, wir haben es noch nicht mal geschafft, von Anbeginn des Universums bis heute als göttliches Wesen 1% der Teilchen zu zählen. Wir sind bei so 0,7% der Teilchen. Was heißt das jetzt, dieses etwas plakative Beispiel? In unserem Schnapsglas ist eine irrwitzige Zahl an Teilchen drin, die wir schluck und weg ist der Schnappes. Aber die Dimension, wir sehen das Schnapsglas und denken, oh, ist noch nicht viel Flüssigkeit drin. Aber die Teilchen, die da drin sind, das sind so wahnsinnig, wahnsinnig viele und die verhalten sich auch als Einzelteilchen so komplett anders als das, was wir kennen, wenn wir irgendwie, weiß nicht, Tennisbälle oder Billardkugeln oder sonst irgendwas machen. Die haben zwar auch klassische Eigenschaften, wie wir sie kennen, aber die haben, weil sie so winzig klein sind, so ganz so viele sind. Was wir sehen, ist immer der große Klumpatsch von allem, aber es ist kein, hat nichts mit unserer Welt zu tun. Ich mache immer so den kleinen Schwenk in die Homöopathie, also dieser Medizin, aus der ja mit wenig oder quasi keinen Teilchen, Wirkstoffen, wie auch immer, in einer Medizin eine medizinische Wirkung erfolgen soll. Will ich jetzt an der Stelle gar nicht groß beleuchten, aber wenn jetzt in einem Schnapsglas ein Wirkmolekül ist und alles drumherum ist Wasser oder gerne ja Alkohol, dass da eine medizinische Wirkung dieses einen Moleküls nicht gegeben sein kann, ergibt sich, glaube ich, von selbst. Also wir Physiker sind da etwas pragmatisch. Homöopathie basiert auf Placebo-Effekt, aber nicht auf einer medizinischen Wirkung. Ja, anderes Thema, andere Podcast-Folge, vielleicht auch mal mit jemandem, der da tiefer im Thema ist. Aber wir als Physiker wissen sehr genau, Homöopathie ist Glaube, nicht Wissen. So, also wir haben jetzt schon mal die Grundlage geschaffen, die Welt, die wir kennen, aus Sicht eines göttlichen Wesens mit dem Schnaps oder als Physiker. Das große Ganze hat überhaupt nichts zu tun mit dem, was die kleinsten Teilchen machen. Machen wir mal den zweiten Schritt, das sogenannte Doppelspaltexperiment. Das ist eine Sache, das hat man, also dieses Phänomen hat man eigentlich immer schon, oder kennt man schon sehr lange, auch schon seit dem 19. Jahrhundert, Versuche also mit Wasserwellen oder mit Licht. Man kann das selber zu Hause auch so ein bisschen nachbauen, dieses Experiment, zumindest was. Wenn das mit Wasser funktioniert. Also was passiert? Man beobachtet bei Licht oder bei Schall, aber auch bei Wasserwellen, wenn ich so eine Wasserwelle habe, die breitet sich immer als Kugelwelle aus oder als Kreis, wenn man die Wasseroberfläche hat. Kennt man, wenn man einen Stein in einen ruhenden See schmeißt, dann breitet sich dann von der Eintrittsstelle des Steins in den See kreisförmig breiten sich dann die Wellen aus. Mache ich das jetzt mit zwei Steinen, die so einen kleinen Abstand voneinander haben, dann überlagern sich diese Wellen. Beispiel, was man da zu Hause machen kann, ist, man kann mal so ein tiefes Backblech nehmen, das man mit Wasser füllen, dass es also wirklich fest irgendwo am Tisch steht. Und dann also wenn man mit einem, weiß nicht, Pinzette oder Schraubendreher, Finger ist ein bisschen zu dick, regelmäßig da reintupft in die Wasseroberfläche, dann breiten sich halt auch kreisförmig die Wasserwellen aus. Mache ich das jetzt mit zweien, also tipp quasi mit zwei Spitzen in die auf das Wasser in dem Backblech. Gleichzeitig natürlich, das ist nicht ganz so einfach. Vielleicht kann man das mit so einer Pinzette machen, die ein bisschen auseinander gebogen ist. Dann breiten sich wieder diese Wellenkreise aus, überlagern sich. Ein Fachbegriff ist dann die sogenannte Interferenz. Und wenn man das quasi auf der einen Seite des Backblechs macht und guckt dann auf der anderen Seite, was da ankommt, dann gibt es ein sogenanntes Interferenzmuster. Also man stellt dann fest, dass es dann Bereiche gibt mit Maxima, da ist quasi immer eine Wasserwelle. Es gibt auch Bereiche, wo gar nichts ist. Das heißt, da entstehen keine Wellenberge, sondern durch die Überlagerung dieser kreisförmigen Wellen, die sich dann ausbreiten, ergibt sich ein sogenanntes typisches Interferenzmuster in der Mitte auf der gegenüberliegenden Seite des Backblechs. Entsteht dann eine hohe Welle, die dann steht. Und dann gibt es auch Bereiche, wo nie eine Welle erscheint. Das heißt, da bewegt sich das Wasser gar nicht. Und das ist das sogenannte Interferenzmuster bei zwei Quellen von Wellen. Das beobachtet man auch bei Licht, jetzt nicht im Sonnenlicht, sondern man braucht monochromatisches Licht, was ich auf einen Doppelspalt gebe. Also was ist ein Doppelspalt? Ein Doppelspalt ist im Prinzip eine Platte mit zwei sehr, sehr dünnen Linien, Schlitzen, wo das Licht dann durchdringen kann. Es muss jetzt so sein, dass der Abstand dieser beiden Linien sehr klein ist, auch die Dicke oder die Breite dieses Schlitzes ist wahnsinnig klein. Es ist jetzt nicht so ein Zentimeter, sondern es ist viel, 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 viel kleiner. Und dann habe ich in einem bestimmten Abstand, im großen Abstand, dann einen Schirm. Und wenn ich dann das Laserlicht, also vom Laserpointer zum Beispiel, auf diesen Doppelspalt gebe, beobachte ich auf der Rückseite oder auf der gegenüberliegenden Seite, da wo dann der Schirm ist, wo dann die Wellen dann auftreffen, das Licht auftrifft, auch so ein sogenanntes Interferenzmuster. Das heißt in der Interpretation, das Licht verhält sich wie eine Welle. Das kennt man ja, eine Wellenlänge, hat man schon mal gehört beim Licht. Das kann man verstehen, dass das Licht breitet sich aus wie eine Welle. Das Interessante ist jetzt aber, wenn man das Experiment jetzt mit Elektronen macht, und Elektronen sind ja erstmal Teilchen. Die haben eine Masse, haben eine Ladung. Und wenn ich die jetzt auf diesen Doppelspalt schieße mit so einer Elektronenkanone, nennt man das tatsächlich, also eine Elektronenquelle, dann beobachtet man das Gleiche. Das heißt, das Elektron einzeln fliegt durch diesen Doppelspalt. Wir kommen gleich dazu, was das bedeutet. Und auf dem Schirm trifft das Elektron dann auf. Aber man beobachtet dann ein Interferenzmuster und sagen kann, Moment mal, wenn ich doch jetzt mit Tennisbällen oder Tischtennisbällen auf so eine Wand schlage, die dann durch entsprechend Schlitze gehen, das heißt, die Schlitzbreite ist etwas ungefähr so breit wie dann der Tischtennisball, dann kommt der drüben an und dann habe ich, dann gibt es einfach zwei Treffer und das war's. Ich kriege keine Interferenz, keine Überlagerung von irgendwelchen Tischtennisbällen, dass ich auch weiter nach rechts und links weg von dem Spalt, also quasi gegenüberliegend auf dem Schirm oder auf der Wand, dann auch noch beobachte, dass dort Tischtennisbälle aufkommen. Bei den Elektronen passiert das aber. Das heißt, das Interferenzmuster, dieses Überlagerungsmuster bei Elektronen, die durch so einen Doppelspalt fliegen, sieht genauso aus wie bei Licht. Und sagen kann, Moment mal, Freunde, ihr seid doch ein Teilchen. Was macht ihr denn da für komische Sachen, dass ihr plötzlich euch verhaltet wie eine Welle? Das kann doch gar nicht sein. Denn das Interessante ist, mache ich einen Spalt zu. Ich sage, ihr Elektronen, ihr fliegt wieder auf meinen Doppelspalt und dann dahinter in die auf den Schirm, dann sieht man einfach ein normales Verteilungsmuster. In der Mitte ist ein dicker Blob, wo die Elektronen durchkommen, links und rechts noch ein bisschen was, aber dann weit weg von dem gegenüberliegenden Bereich des Spaltes sieht man gar nichts. Das kann ich machen, indem ich den linken Spalt zuhalte, die Elektronen drauf schieße, ich halte den rechten Spalt zu, dann sehe ich auch kein dieses Interferenzmuster. Aber mache ich beide Spalte auf, habe ich plötzlich auf der gegenüberliegenden Seite ein Maximum, dann kommt ein Minimum. Das heißt, da gibt es direkt Bereiche, nicht weit weg von der Mitte des Schirms. Da ist niemals ein Elektron. Nie. Du musst da irgendwo hin. Und dann wieder weiter rechts kommt wieder das nächste Maximum. Das ist dann nicht ganz so stark, nicht ganz so hell. Oder man sieht nicht so viel Treffer auf dem Schirm von den Elektronen. Das heißt also, die Elektronen verhalten sich wie eine Welle, obwohl es ein Teilchen ist. Und das ist ja erstmal eine Sache, die wir aus unserer makroskopischen, unserer normalen Welt überhaupt nicht kennen. In dieser Welt der Quantenmechanik oder der Quantenphysik passieren da plötzlich ganz komische Dinge. Was heißt das in der physikalischen Interpretation? Das Elektron muss sowohl Teilchen- als auch Welleneigenschaften haben. Der sogenannte Welle-Teilchen-Dualismus, das ist dann der Fachbegriff in der Physik, dass ein Teilchen auch immer eine Welle ist und umgekehrt auch eine Welle immer ein Teilchen ist. Also auch das Licht sind eigentlich Teilchen, das ist ein Photon. Man hat immer dieses Bild der Wellenbewegung von Licht, das ist auch nicht ganz falsch, ne? Das ist elektromagnetische Strahlung. Aber der Träger des Lichtes ist eine Welle und das ist ein Teilchen, das ist das Photon. Und das ist eine Sache, da hat man normalerweise ja so überhaupt keine Vorstellung von, keine Berührungspunkte. Klar, wir nehmen das Licht wahr, wir sehen das Licht, aber oder die Reflexion, unsere Augen sind in der Lage, einen bestimmten Bereich des Lichtes aufzunehmen. Wir spüren, dass die Infrarotstrahlung, also das ist dann Wärmestrahlung, ist auch eine Form des Lichts, nämlich langwelliges Licht. Wir haben im Sommer das Problem, dass wir einen Sonnenbrand bekommen. Das ist dann die UV-Strahlung, also ultraviolette Strahlung. kurzwelliges Licht. Kommen wir gleich noch zu, was das bedeutet. Da sehen wir es nicht, da spüren wir es dann halt, wenn wir ohne Sonnenschutz draußen in der Sonne sind, vor allem im Sommer, dann gibt es halt einen Sonnenbrand. Das heißt, das Licht hat Wellen- und Teilchencharakter und ein Elektron hat das auch. Und was bedeutet das jetzt, damit wir diese Überlagerung bekommen, wie wir das jetzt gerade mit diesem Backblech, mit diesem Beispiel des Backblechs haben? Ich kriege diese Überlagerung ja nur, wenn sowohl durch den linken als auch durch den rechten Spalt die Elektronen gehen. Und wenn ich jetzt die Elektronen einzeln da durchschieße, dann muss er links und rechts durch. Und das Elektron geht durch beide Spalte gleichzeitig. Kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Also völlig irrsinnig diese Forschung. Es muss passieren, damit wir dieses Interferenzmuster bekommen. Das Elektron geht durch beide Spalte und interferiert mit sich selber, also wird etwas polemisch, vielleicht etwas unsauber, also physikalisch sicherlich auf jeden Fall unsauber, nicht polemisch, aber unsauber formuliert, aber ich denke allgemein verständlich. Das Elektron ist in der Lage, es geht durch beide Spalte und führt dann dazu, dass es auf dem Schirm dann zu diesen Interferenz, zu diesen Überlagerungsmustern kommt. Eine ganz komische Sache. Und auch das ist eine Sache, das beobachten wir, wie gesagt, im Alltäglichen nicht. Brauchen wir im Alltäglichen tatsächlich auch nicht. Aber das ist eine Beobachtung, die wir in der Quantenwelt haben, die man experimentell sehr genau sehen kann. Das geht auch mit der Schulphysik. Aber das geht, das kann man auch sehr genau rechnen. Das ist auch mit jetzt keine höhere Mathematik, die man braucht. Aber das ist ja erstmal eine Sache, die man so gar nicht so erwartet. Man ist jetzt in der Lage, einem Teilchen, das hat ja dann eine Masse und auch eine Geschwindigkeit, dann eine Wellenlänge zuzuweisen. Das ist dann die sogenannte de Broglie oder de Broglie-Wellenlänge, die in der Lage ist, oder mit dieser Gleichung, dass man eine Wellenlänge mit einem Impuls verknüpft. Der Impuls ist Masse mal Geschwindigkeit. Das heißt, wenn ich die Masse eines Teilchens kenne, ich kenne die Geschwindigkeit, mit der sich das Teilchen bewegt, kann ich daraus die Wellenlänge berechnen. Also für die, die physikalisch vielleicht etwas tiefer einsteigen wollen, der Impuls eines Teilchens ist das Produkt aus der Wellenlänge und dem Planck'schen Strahlungs- oder Wirkungsquantum, H abgekürzt. Und das kann man dann entsprechend berechnen. Dieses H ist wahnsinnig klein. Das ist 6,63 mal 10 hoch minus 34 Joule-Sekunden. Also wenn wir die Einheit mal haben, wenn wir ein bisschen Physik hier nochmal betreiben. Also diese Planck'sche Größe, die ist halt verknüpft, den Impuls mit der Wellenlänge. Man kann das ausrechnen, also jetzt für uns als makroskopische Wesen, jetzt mit unserer Masse und wenn wir uns jetzt auf dem Fahrrad bewegen, können wir gucken, was haben wir für eine Wellenlänge. Also nehmen wir mal an, wir sind mit Masse von 70 Kilogramm, fahren mit 15 km/h auf unserem Fahrrad, dann haben wir eine Wellenlänge von etwas mehr als 2 mal 10 hoch minus 36 Meter. Also das ist keine Wellenlänge. Aber wenn die Masse sehr, sehr klein ist, also nicht 70 Kilogramm, sondern wir in den Bereichen sind, in denen die normalen Teilchen unterwegs sind, das heißt also in einem Bereich von 10 hoch minus 27 Kilogramm, das ist also die Masse eines einzelnen Teilchens. Deswegen vorhin das Beispiel mit dem Schnapsglas. Wir sind halt in einer komplett anderen Größenordnung unterwegs. Dann wird die Wellenlänge relevant. Dann kann man also Wellenlängen im Bereich von Nanometern, das, was wir halt beim sichtbaren Licht dann auch entsprechend haben. Also das zum Doppelspalt. Man merkt, es ist schon mal eine etwas komische Welt, in der die Quanten, diese kleinsten Teilchen unterwegs sind. Zweites Beispiel, was ich noch bringen möchte und dann noch das letzte Beispiel, ist, wenn wir jetzt so eine Röhre nehmen, also weiß ich, so eine Rolle vom Küchenpapier, so eine Papprolle und stecken dann Tischtennisball rein und machen die beiden Seiten vorne hin zu, dann kann er sich ja quasi nur in einer Dimension, nämlich nach links und rechts bewegen. Und wenn wir den jetzt ein bisschen schubsen, dann fliegt er immer von links nach rechts in dieser Küchenpapierrolle. Und was wir jetzt machen können, ist, wir können jetzt dann mal in der Mitte greifen. Mal kriegen wir ihn, mal kriegen wir ihn nicht, weil er dann gerade links ist oder auf der rechten Seite. Aber er fliegt halt immer von links nach rechts. Das ist relativ einfach, das kann man sich auch ganz gut vorstellen. Das Gleiche machen wir jetzt als Gedankenexperiment mal mit Elektronen. Das heißt, auch die sperren wir jetzt ein in so einer Röhre, dass sie sich auch nur von links nach rechts, also eindimensional bewegen können. Und geben jetzt halt erstmal so einen ersten Schubs, dass sie sich ein bisschen bewegen. Auch dann beobachten wir, in der Mitte sind sie ja ganz oft, manchmal links, manchmal rechts, aber am häufigsten sind sie in der Mitte. Und dann machen wir Folgendes, dann geben wir denen jetzt mal einen größeren Schubs. Das heißt, wir erhöhen die Energie. Und dann beobachten wir Folgendes, wir greifen in die Mitte einmal, zweimal, tausendmal, zehntausendmal. Das Elektron ist niemals in der Mitte. Ja, okay, na, kann sein, dann hat das irgendwie ein Problem. Und dann messen wir oder greifen wir links rein und mal auf der rechten Hälfte in unserer Papierrolle für Elektronen. In 50% der Fälle ist es auf der linken Seite und 50% der Fälle ist es rechts. Man muss sagen, Moment mal, Kollege, du bist mal links, du bist mal rechts, aber du bist nie in der Mitte. Du musst doch in der Lage sein, wenn du von links nach rechts gehst, musst du doch durch die Mitte durch, wie der Tischtennisball. Nein, das Elektron kann tatsächlich, weil es auch wieder eine Welle ist, oder sich wie eine Welle verhält, von links nach rechts springen, ohne die Mitte zu durchschreiten. Was ja also in unserem gesunden Menschenverstand völlig irrwitzig ist, dass ein Teilchen in der Lage ist, von links nach rechts zu springen, ohne die Mitte zu durchschreiten. Das kennt man von einer stehenden Welle. Also wenn man mal so ein Springseil irgendwo an einem Zaun oder was festmacht und dann mit der Hand ganz schnell nach oben und unten das bewegt, um so eine Welle zu bekommen, bekommt man so stehende Wellen. So was Ähnliches passiert dann auch mit dem Elektron. Das heißt, es hält sich mal links auf, mal rechts auf, eine sogenannte Aufenthaltswahrscheinlichkeit, aber niemals in der Mitte. Das ist dann auch ein quantenmechanischer Effekt, der dann auftritt, den man auch sehr gut brechen kann, den man auch messen kann. Und dann feststellt, komisch. Und dieser Effekt, und dann sind wir tatsächlich auch am Ende unserer Folge, das ist dann oder führt dann im nächsten Schritt zum sogenannten Tunneleffekt. Das vielleicht nur so als Beispiel. Beim Alpha-Zerfall oder bei der Alpha-Strahlung, also eine Reaktion, also ein Zerfall von schweren Atomkernen. Der Atomkern ist ja erstmal stabil, da passiert nichts. Aber es kann halt passieren, dass sich durch Zufall im Atomkern sind ja Protonen und Neutronen ganz, ganz eng, das hat man ja bei der Kernfusion schon mal besprochen, ganz eng komprimiert. Und jetzt kann es mal passieren, dass durch Zufall zwei Protonen und zwei Neutronen ganz, ganz, also noch viel enger zusammenkommen. Das ist dann zwei Protonen, zwei Neutronen, das ist dann der Kern von einem Heliumatom oder wir nennen das dann erstmal ein Alpha-Teilchen. Und diese Zusammenführung ist aber, also erhöht die Energie in diesem kleinen Alpha-Teilchen. Und dann ist dieses Alpha-Teilchen in der Lage, weil es dann eine hohe Energie hat, wir geben dem einen Schubs, ne, dieses Beispiel, was wir jetzt gerade hatten bei der Röhre mit dem Elektron, auch dem geben wir einen Schubs. Das Alpha-Teilchen, diese zwei Protonen, zwei Neutronen, die sich zusammenfügen, haben ein höheres Energieniveau. Und dann kann es passieren, dass sie zwar immer noch im Kern sind, aber mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit kann es dann plötzlich passieren, dass sie außerhalb des Atomkerns auftauchen. Nun, aufgrund ihrer Aufenthaltswahrscheinlichkeit, wie beim Elektron, das in der Röhre mal links und mal rechts ist, kann es mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit passieren, dass dieses Teilchen nicht im Atomkern sich aufhält, sondern puff, außerhalb des Atomkerns ist. Das heißt, so weit weg von dem Atomkern, dass die Kernkräfte nicht mehr wirken, also diese anziehenden Kräfte, sondern dass dann das Coulomb-Potential, also diese abstoßende Kraft, die elektromagnetische abstoßende Kraft, die haben einen positiv geladenen schweren Kern, das Alpha-Teilchen ist zweifach positiv geladen, weil wir zwei Protonen haben, das wird dann abgestoßen. Das heißt, dann fliegt es weg. Und dann haben wir einen Alpha-Strahler, also ein Material, das Alpha-Teilchen, also diese kleinsten Teilchen, dann abgibt. Das ist, die abzukriegen ist schon nicht ganz so einfach oder nicht ganz unangenehm. Das ist jetzt auch was eigentlich erstmal ganz, ganz Normales, was jetzt in der Physik passiert. Es gibt also verschiedene Teilchen, die sich, die Alpha-Strahler sind, bei diesen schwersten Teilchen oder schweren Atomkernen. Also Tellur zum Beispiel gibt es so ein paar Isotope, das zerfällt dann als Alpha-Teilchen. Und wie schützt man sich vor Alpha-Teilchen? Auch das ist immer ein ganz schönes Experiment. Wenn man so einen Alpha-Strahler hat, dann kann man so ein Messgerät dran halten, einen Geigerzähler, dann knackt der immer so, wenn so ein Teilchen kommt. Schutzlage Zeitungspapier drauf, weil die einfach so dick sind, die Teilchen, die kommen dann durch so eine Schicht Papier gar nicht durch. Anders ist es dann bei Beta- oder Gammastrahlung. Also Beta ist dann ein Elektron, was ausgesendet wird, hochenergetisch. Gammastrahlung ist dann hochenergetisches Licht, aber ein anderes Thema. Also das heißt, das haben wir jetzt in der heutigen Folge uns mal vor unser geistiges Auge geführt, dass diese Welt der Quanten sich komplett anders verhält als das, was wir so im Alltäglichen erleben. Es sind wahnsinnig viele kleinste und aberkleinste Teilchen, die untereinander zusammenwirken und das große Ganze, der Mix aus allen Teilchen, der ist dann das, was wir beobachten, also jetzt das Beispiel mit dem Schnapsglas. Und diese kleinsten Teilchen, die Elektroden, aber auch die Protonen und was es dann noch so alles an kleinsten Teilchen gibt, auch das Licht, verhält sich anders als das, was wir so kennen von Tischtennisbällen, Tennisbällen, Fußballbällen. Die sind um ein Vielfaches, die bestehen ja dann aus mehreren Mol von Teilchen. Und als großes Ganzes beobachten wir dann, was die so machen mit der klassischen Physik. Wenn wir aber verstehen wollen, wie das Kleinste aufgebaut ist, wie die Atome aufgebaut sind, wie wir aufgebaut sind und funktionieren, physikalisch, chemisch, biologisch, dann müssen wir in die Welt der Quanten einsteigen, um auch zu verstehen, wo das Universum, wo wir alle herkommen. Philosophischer Ausgang und Ausklang dieser Folge. Und dann stellt man fest, also diese Quantisierung, diese Quanten, diese kleinsten Teilchen verhalten sich komplett anders. Das ist nicht schlimm, da kann man gut mit leben, das tun sie die ganze Zeit und trotzdem geht es uns eigentlich ganz gut. Damit sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Nächste Woche geht es dann wieder weiter, gemeinsam mit Christian Kamlott. Vielen Dank fürs Zuhören dieser Folge. Bis zum nächsten Mal.